Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zur Philosophie-Sendung. Und heute wollen wir über eine Kulturtechnik nachdenken, die sehr viele Menschen betreiben und die irgendwo steht zwischen ganz, ganz banalem Alltag und historisch sehr wichtiger Zeitzeugenschaft. Ich rede vom Tagebuchschreiben. Anlass für dieses Thema ist ein aktuell bei uns im Sender laufendes Podcast-Projekt. Wir veröffentlichen nämlich über den Sommer nochmals neu in 12 Folgen die mittlerweile klassische Radiolesung aus den 1990ern der historisch so bedeutenden Tagebücher von Viktor Klemperer. Der jüdische Romanist, der die Nazi-Herrschaft nur gerade so und höchst prekär überlebte, war einer der aufmerksamsten Beobachter seiner Zeit und seine umfangreichen Tagebücher zwischen 1918 und 1959 sind eine unschätzbare Quelle für Historiker. Drei jeweils einstündige Folgen zu den Jahren 1918 bis 1932 finden Sie schon in unserer Deutschlandfunk-App. Ab kommenden Mittwoch hören Sie jeweils um 22 Uhr in unserem Programm und natürlich dann auch auf unserer App weitere Folgen. Es kommen jetzt die entscheidenden Jahre 1933 bis 1945. Und das ist natürlich alles unglaublich packend und lehrreich. Eine absolute Hörempfehlung für alle, die sich für Geschichte interessieren. Und leider auch für aktuelle Politik und für Erinnerungskultur und das Versprechen des Nie wieder. Und es wirft aber eben neben den historischen und politischen Fragen auch eher philosophisch-kulturwissenschaftliche auf. Und für die sind wir ja zuständig, nämlich Fragen nach dem Wesen der Zeitzeugenschaft und dem Wesen des chronistischen Schreibens. Und um uns durch das Gestrüpp all dieser Themen, also Tagebuchschreiben, Viktor Klemperer, Zeitzeugenschaft hindurchzuführen. Da freue ich mich sehr, dass ich jetzt Daniel Weidner hier im Studio begrüßen darf. Daniel Weidner ist Professor für allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und er kennt sich nicht nur mit deutsch-jüdischer Literatur aus, sondern er interessiert sich auch gerade für diese chronistischen Schreibweisen, also so Dinge wie Tagebücher. Hallo Herr Weidner, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank.
Herr Weidner, wir wollen ja heute wirklich über beides sprechen, übers chronistische Schreiben, aber eben auch über die Zeitzeugenschaft und in der Figur von Viktor Klemperer. Da kommen diese beiden Dinge ja zusammen. Und bevor wir vielleicht ausführlich auf Klemperer eingehen, wer das ist und was ihn so wichtig macht, vielleicht die ganz allgemeine Frage, die Sie ja auch interessiert. Warum schreiben Leute überhaupt Tagebücher? Gibt es da grundsätzliche Erkenntnisse der Literaturwissenschaft?
Ja, das Tagebuch ist ein Genre, was eigentlich so vielfältig ist wie das Leben selbst. Das heißt, es gibt sehr verschiedene Gründe, warum Mann oder Frau Tagebuch schreibt. Also von ganz einfachen, alltagspraktischen, man hat gern einen bestimmten Moment im Tagesablauf, wo geschrieben wird, bis zur Selbstversicherung, auch sich Selbstgestaltung. Also Tagebücher sind auch ein Medium dessen, was man Self-Fashioning nennt, also der aktiven Leben. Führung, Erinnerung, ein bisschen die Nervosität, dass das Leben einem zwischen dem Finger zerrinnt und insofern Wiederholung, möglicherweise auch Beobachtung der Wirklichkeit, möglicherweise auch einfach Spaß am Schreiben, Spaß an dieser schönen Praktik mit dem Stift oder auch mit dem Cursor was aufs Papier zu bringen, möglicherweise auch Spiel mit der Sprache. Also da sind eigentlich die Möglichkeiten und Formen, da sind kaum Grenzen gesetzt. Das macht es auch zu so einem interessanten Gegenstand.
Und dass das Tagebuchschreiben durchaus auch heute noch im Schwang ist, darauf kommen wir gleich noch. Natürlich assoziiere ich es zunächst mal eher mit so einer älteren Zeit, wo eben die Leute am Schreibtisch saßen und mit dem Federkiel oder eben dem Tintenfüller quasi in ein reales Buch schreiben. Also die Zeiten, in denen zum Beispiel Viktor Klemperer eben Tagebücher schrieb, weit vor der Digitalisierung. Klemperer ist ja, wenn man sein Tagebuchschreiben anschaut, das ist ja umfassend. Das geht über Jahrzehnte, es ist sehr, sehr detailliert. Was ist das für ein Projekt bei ihm? Wie kommt Viktor Klemperer, der ja Literaturwissenschaftler ist, Romanist, wie kommt er dazu, seinen Alltag so umfassend und so detailliert aufzuschreiben?
Auch bei Klemperer wechselt das eigentlich sehr. Also es beginnt als eine ganz typisch bildungsbürgerliche Praxis eben der Selbstgestaltung, auch ein wenig der Selbstdisziplin, des Aufschreibens, was man so getan hat und was zu tun ist. Die ersten Bände der Tagebücher enthalten viel und wirklich sehr viel Universitätsintrigen. Also jeder, der an einer größeren Institution arbeitet, weiß, dass es sehr viel Klatsch gibt und manche Leute legen das gerne Tag für Tag nieder. Das hat auch sehr viel von Selbstrechtfertigung und auch ein wenig Kompensation. Klemperer, der junge Klemperer als junger Professor ist der Meinung, er sei irgendwie zu kurz gekommen und beobachtet dann seine ganzen Konkurrenten recht hämisch. Das ändert sich natürlich ab 1933 und es gibt eigentlich dann auch noch zwei Impulse, als Klemperer nach 33 schreibt. Einerseits weiterhin eben Lebensgestaltung. Es gibt die schöne Metapher, die er einmal verwendet, der Balancierstange. Meine Tagebücher sind eine Balancierstange, die mich daran hindert, in den Abgrund zu stürzen. Dass es eben Tagebücher hier auch das Medium sind, mit einer extremen Situation klarzukommen. Und die andere Motivation ist, das haben Sie schon erwähnt, Zeitzeugenschaft, also das Bedürfnis festzuhalten, was geschieht, gerade jetzt und hier. Das ist unter Bedingungen des Nationalsozialismus sowieso sehr wichtig. Es gibt sehr viele aktive Tagebuchschreiber in der nationalsozialistischen Zeit. Großteils auch deswegen, weil die Öffentlichkeit sich so stark ändert und jetzt also im Privaten etwas geleistet wird oder versucht wird zu leisten, was sonst in der Öffentlichkeit stattfindet. Und diese beiden Motivationen, also sozusagen der Selbstsorge und der Zeitzeugenschaft, durchdringen sich eigentlich. Gerade das macht diese Texte so spannend.
Und was Sie zuletzt erwähnten, dass man im Privaten etwas leistet, was sonst in der Öffentlichkeit geleistet wird, das wäre so etwas wie eine Chronik, die wahrhaftig ist, die die Tatsachen beschreibt und eben keine ideologische Verfremdung der Welt darstellt.
Genau. Der erste Grund ist natürlich, dass sehr viele Zeitgenossen bemerken, dass das, was sonst als Chronik der Welt funktioniert, die Presse, nicht mehr als solche zu lesen ist. Und dann merken die Zeitgenossen auch sehr, dass sich alles sehr stark verändert. Also das ist vor allem dann in der Kriegszeit gibt es sehr viele Zeitgenossen, die merken, dass es eine rasende Entwicklung, also sowohl der politischen, sozialen Verhältnisse wie auch der Kommunikationsverhältnisse ist. Und das wollen sie festhalten und weitergeben. Also es gibt ein anderes, auch sehr bekanntes Beispiel, Friedrich Kellner. Das ist ein Regierungsrat in Gießen, wenn ich mich richtig erinnere, der legt auch so ein Archiv an, alles, was die Leute so sagen um ihn rundherum und klebt auch Zeitungsausschnitte rein. Und die Vorstellung ist die ganze Zeit, wenn das hier alles vorbei ist, dann habe ich gegen die Leute was in der Hand. Das ist eine ganz interessante Vorstellung. Also Zeitzeugenschaft muss man ja wirklich auch immer in diesem juridischen Kontext denken. Also da wird ein Zeugnis gespeichert, was dann irgendwann zur Hand sein sollte.
Das ist total interessant. Dieser Kellner heißt er.
Friedrich Kellner.
Friedrich Kellner, der quasi also so auch als Vergleichsfigur zu Klemperer, also jemand, der tatsächlich auch bewusst sammelt, weil er Zeitzeuge sein will und der das, wenn ich mich recht entsinne, später nie veröffentlicht, also der tatsächlich diese Zeitzeugenschaft dann in gewisser Weise ruhen lässt.
Ja, das hat natürlich eine ganz große Ironie auch. Also während der ganzen Kriegszeit immer zu sagen, wenn es vorbei ist, dann habe ich euch alle an den Eiern sozusagen, weil ich dann weiß, was ihr gesagt habt. Und soweit ich mich erinnere, ist es tatsächlich so, dass es zum Kriegsende schon ein wenig ruhiger wird und dann Friedrich Kellner schlicht und ergreifend feststellt, dass die Leute, die er jetzt eigentlich vor Gericht ziehen will, im Gericht sitzen, aber auf der anderen Seite sozusagen, dass sein ganzes Unternehmen irgendwie nicht mehr die Voraussetzung hat. Das Tagebuch hört dann auf an dieser Stelle und wir wissen also gar nicht so genau, was er dann eigentlich sich dazu gedacht hat. Insofern haben diese Sachen alle ihre abgründige historische Nachgeschichte, wenn man so will. Bei den Klemperer-Tagebüchern ist das ja auch so, dass ganz kleine Ausschnitte veröffentlicht wurden unmittelbar nach dem Krieg. Dann gibt es das LTI-Projekt, über das wir sicher noch gleich sprechen, also ein Auszug aus den Tagebüchern in einer bestimmten sprachkritischen Hinsicht. Aber eigentlich, bis Klemperer stirbt 1960, bis dahin ist da wenig Interesse. Das Interesse entsteht, als dann kurz nach der Wende in einer Dresdner Zeitung, deren Name mir gerade nicht einfällt, Ausschnitte erscheinen unter der Überschrift »Aus dem Leben einer Diktatur«. Womit natürlich dann eigentlich schon noch eine andere Diktatur gemeint ist. Also diese Rezeptionsgeschichte hat da ihre ganz eigene Faszination und hat da ja auch eine Verspätung. Klemperer hat das zwar benutzt, das Material, aber sehr auszugshaft.
Ja, das ist spannend. Also diese Nachgeschichte, wann das überhaupt anfängt zu interessieren, die Klemperer-Tagebücher ja tatsächlich, als sie dann veröffentlicht wurden, Mitte der 90er Jahre. Ein großer Bestseller, ein schlagender Erfolg. Und das ist vielleicht auch das, was jetzt interessant ist, wenn wir jetzt, Sie haben schon über Zeitzeugenschaft gesprochen, über die Idee, dass man aktiv Zeugnis ablegt. Das ist ja eine Idee, die bei Klemperer auch da ist. Vielleicht einfach nochmal so grundsätzlich. Viktor Klemperer ist ein Intellektueller, ein Akademiker. Er wird auf eine Professur in Dresden berufen. Er baut da eine kleine bürgerliche Existenz auf. Er hat eine Ehefrau, die ab und zu kränklich ist. Das beschreibt er alles in seinen Tagebüchern. Er baut ein Haus schon in den 30er Jahren. Also es geht um so eine Art von bürgerlicher Niederlassung. Und zeitgleich zu all diesen privaten Sachen nimmt er die sich rapide wandelnde Welt um ihn herum wahr. Und er notiert das tatsächlich zunehmend auch mit der Idee, dass jemand das irgendwie aufschreiben muss. Aber trotzdem, wenn man diese Tagebücher in der Ganzheit anschaut, das ist ja eine ganz interessante Mischung auch aus höchst privaten, auch teilweise sehr drolligen Anekdoten. Also das finde ich ist vielleicht dann auch etwas ganz Charakteristisches. Wir denken an Viktor Klemperer als einen so scharfen Beobachter der Nazizeit. Und gleichzeitig, wenn man in diesen Tagebüchern liest, da geht es ganz oft um die schmerzenden Füße seiner Frau oder um seine erfolglosen Versuche, das neue Auto zu fahren.
Es geht ja auch sehr viel um grobe Fehleinschätzung, wie man im Nachhinein sagen würde. Also überhaupt die Vorstellung, dass das Auto ihm ja sicher irgendwie gelassen werden würde, wenn er sich nur an die Verkehrsregeln hält, ist natürlich im Nachhinein ist einem ganz klar, dass das so nicht gekommen ist. Das Spannende an Tagebüchern überhaupt jetzt im historischen Kontext ist, dass sie ja immer mit dem Rücken zur Zukunft geschrieben werden, dass wir nicht anders als bei rückblickenden Erinnerungen, dass wir nicht wissen, worauf dann alles hinausgelaufen ist, sondern dass wir genau dieses Moment der Unbestimmtheit haben. Was wird eigentlich morgen geschehen? Wie ist das eigentlich? Und der Quellenwert besteht auch gerade darin, dass man diese Zukunftsunsicherheit spürt. Natürlich auch je mehr, desto prekärer die Situation wird. Aber wir sehen natürlich auch diese Mischung, die Sie beschreiben, zwischen Hellsicht, aber auch Verblendung. Also sozusagen, das ist ja natürlich für die deutschen Bildungsbürger und ein solcher ist Klemperer, ist natürlich ganz charakteristisch davon auszugehen, dass so etwas ja nicht möglich sei. Schon gar nicht in Deutschland sozusagen. Mhm. Insofern ist das eine ganz besonders interessante Sache, dass wir eben den nächsten Tag noch nicht kennen.
Sie haben ja jetzt schon beschrieben, dass Viktor Klemperer sehr bewusst und aktiv Zeugnis ablegen wollte über die NS-Diktatur. Aber zugleich sind seine Tagebücher auch, wie Tagebücher ja meistens, voller privater Details. Lassen Sie uns doch jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus hören. Es ist die Produktion von 1996, die wir diesen Sommer nochmals neu veröffentlichen. Und es liest der Schauspieler Udo Samel. Es handelt sich um einen Tagebucheintrag vom 16. Mai 1940. Die Westfront rückt vor, politisch sind die Nazis auf dem Siegeszug. Privat muss Viktor Klemperer mit seiner Frau Eva aus dem eigenen Haus ausziehen. Es wird ihnen ein Zimmer in einem sogenannten Judenhaus zugewiesen. Es ist überdies auch noch ihr Hochzeitstag. Klemperers Frau Eva ist übrigens nicht Jüdin. Das ist auch einer der Gründe, warum Viktor Klemperer den Holocaust überlebt. In einem gewissen Umfang schützt ihn das. Die Klemperers müssen also ihren Besitz und ihre Papiere sortieren und das Haus bezieht der Lebensmittelhändler Berger, der den Garten fast sofort ruiniert.
16. Mai, Donnerstagabend. Vielleicht der trübste Hochzeitstag, den wir je gefeiert haben. Das Chaos des Umzugs hat begonnen. 9/10 der Möbel müssen auf den Speicher. Wir vernichten viel Schriftliches und Gedrucktes, was wir so lange bewahrt hatten. Im Garten legt Berger seine Ladenstufen an und zerstört, was Eva in Jahren aufgebaut hat. Und bei allem das trostlose Gefühl, dass eine günstige Änderung unserer Lage auf keine Weise anzunehmen ist. Die Erfolge im Westen sind ungeheure und das Volk ist berauscht. Ganz Holland, halb Belgien genommen. Berger heute in der Markthalle, sagen sie, am 26. Mai spricht Hitler in London. Auch die sittlichen Begriffe sind verwirrt. Hitler will ja nur, was Deutschland gehört. Und Polen? Das meiste davon lassen wir Russland und nehmen eigentlich nur, was deutsch war, höchstens noch Warschau dazu. Und die Tschechei? Die ist doch nun mal nicht lebensfähig als eigener Staat. Hitlers Umschwung vom Antibolschewismus zum Russenfreund ist vergessen. Er will nur Frieden, er hat das immer versprochen. Es ist fast bis zur Unmöglichkeit schwer, sich der allgemeinen Suggestion zu entziehen und nicht mit dem Blitzsieg und der fantastischen Landung in England zu rechnen. Blitzsieg und Gegenschlag für die Sprache Tertii Imperii notieren.
Das war der Ausschnitt vom 16. Mai 1940, also eine Mischung aus privatem Umzug, politischer Analyse, die relativ klarsichtig scheint, und auch schon der gedanklichen Notiz, hier muss ich mir diese Begrifflichkeiten merken, weil das ist zentral für diese Art von Diktatur, Blitzsieg. Also eine interessante Mischung, und ich finde, es gibt in den Tagebüchern doch sehr viele Stellen, wo Klemperer zumindest so diese Art von Volksreaktion oder von der Volksbegeisterung in der Nazizeit sehr gut auf den Punkt bringt, diese Art von berauschter Stimmung sehr, sehr scharf beobachtet.
Das Interessante ist ja, und das bringt dieser Eintrag wirklich sehr schön rüber, dass das, was er und auch alle anderen wissen, immer gefärbt ist. Das, was die Leute sagen, ist es, und das gehört ja natürlich sehr zum Wesen einer Diktatur, praktisch unmöglich, direkte, ungefilterte Informationen zu bekommen. Und Klemperer ist ja Philologe von Ausbildung. Das heißt, was er dann eigentlich macht, ist genau zu schauen, was die Leute eigentlich sagen. Also dieses, was sie in der Markthalle sagen, welche Worte sie benutzen. Also das da am Schluss erwähnte Lingua Tertii Imperii, das ist dann ein Projekt, an dem er arbeitet, ein sprachkritisches Projekt.
Also die Sprache des Dritten Reiches. Schick auf Latein gesagt, Lingua Tertii Imperii, ja.
Er ist eben ein Bildungsbürger, es muss auf Latein sein, ja. Also er sammelt das Vokabular und zwar eben in actu. Das Interessante ist ja auch, dass auch dieses Vokabular ja nicht feststeht. Das wird ja gleichzeitig entwickelt, also ein paar hundert Kilometer weiter nördlich im Propagandaministerium. Was sind die Worte, die, also das hat man ja heute alles ediert in den Presseanweisungen. Welche Worte sollen benutzt werden und welche sollen nicht benutzt werden. Klemperer beobachtet das sehr gut, obwohl er ja kaum an Zeitungen herankommt und alles sozusagen sekundär macht. Aber das wird eigentlich seine Aufgabe, also die in gewisser Weise dann auch indirekte Beobachtung des Geschehens, nämlich wie man darüber spricht. Das kann man, glaube ich, wirklich. Einerseits ist es der Philologe, also der Impuls, über die Sprachlichkeit der Dinge nachzudenken. Andererseits ist das auch ein Versuch der Distanznahme, also jetzt nicht nur über sich und sein Schicksal nachzudenken und auch nicht über die schrecklichen Taten, sondern eben über das, wie darüber gesprochen wird. Das spielt eine große Rolle bei Klemperer. Es gibt sehr viele Szenen, wo es auch physische Gewalt und verbale Gewalt parallelisiert werden. Und ich denke, es geht uns natürlich allen letztendlich auch so, dass wir dann doch lieber noch über verbale Gewalt als über physische Gewalt nachdenken. Ihm ist wohl klar, dass das drohen kann, aber er wählt einen anderen Weg dahin.
Also tatsächlich diese Sprachanalyse auch als ein Weg der Distanzierung. Und ich habe mich dann gefragt, eben weil in den Tagebüchern dann oft auch lange Passagen sind, die sehr heiter von seinen Schwierigkeiten beim Fahren berichten, also auch noch aus dem Jahr 1936, dass wir sozusagen diese Vorstellung von Viktor Klemperer, dem letztlich mittelmäßig erfolgreichen Universitätsprofessor in Dresden, der dann zwangsweise in den Ruhestand versetzt wird, weil er eben Jude ist, dass wir an ihn denken als einen solch bedeutenden Zeitzeugen, ist das nicht auch so eine Rückprojektion, die damit zu tun hat, dass er eben diese Sprachanalyse immer parallel schon gemacht hat? Also, dass wir diese Tagebücher so hochschätzen, hat vor allem mit diesem Element dieser Lingua Tertii Imperii zu tun, diesem daraus herausgenommenen analytischen Teil, den wir eigentlich auf das Ganze legen, also diesem sprachanalytischen Teil? Oder würden Sie sagen, er ist auch jenseits dieser Sprache ein besonders scharfer Beobachter? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe.
Das ist interessant. Also die Lingua Tertii Imperii ist auch als Buchform, also sehr stark aus den Tagebüchern gearbeitet, aber zusammengefasst, systematisch, da sieht man eigentlich wenig Spuren der Tagebücher drin, veröffentlicht worden 1960 mit mäßigem Erfolg, also durchaus respektablem, aber mäßigem Erfolg. Was damit zusammenhängt, dass dieses Projekt einer Sprachkritik der nationalsozialistischen Sprache, auf Dolf Sternberger hat ja ein Buch, das Wörterbuch des Unmenschen, geschrieben, eigenartigerweise in den 60er Jahren völlig veräppt ist. Niemand hat sich dafür mehr interessiert. Insofern würde ich nicht sagen, dass der Erfolg der Tagebücher darauf beruht, dass sie sprachanalytisch so raffiniert sind. Dann, wenn man sich dafür interessiert, sollte man tatsächlich eher die gute alte LTI, kann man immer noch als Reklam bekommen, lesen. Ich glaube, das Interessante an Klemperer ist gerade, dass der, also Zeugenschaft setzt ja voraus, dass der Zeuge auch in seiner Person für das, was er bezeugt oder sie bezeugt, einsteht. Und Klemperer kriegt mit seiner Schreibweise, vor allem einfach mit der Disziplin, immer und unter allen Umständen etwas aufzuschreiben, schafft er es, also sich selber in seiner ganzen Person sehr stark zu exponieren, auch in diesen schrulligen Zügen. Das muss ein unglaublich schlechter Autofahrer gewesen sein, weil er wirklich ständig das Garagentor umfährt, sozusagen immer wieder und auch ganz stolz ist, wenn er mal 30 fährt. Also auch in diesen Zügen rüberkommt. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil natürlich also die ein großer Bestandteil der LTI ist, über die Sprache des Heroischen zu reden. Und weil natürlich unser Blick auf die NS-Zeit durchaus auch sehr von solchen Vorstellungen, es gibt halt Helden und Opfer und große Männer und große Frauen und so weiter geprägt ist, haben wir hier so einen kleinen Mann. Das ist eigentlich das, was daran fasziniert. Das ist nicht zufällig, dass das auch dann in den 1990er Jahren plötzlich so interessant wurde. Das hängt damit zusammen, dass dann die Generation der Zeitzeugen auch verschwindet. Es hängt aber auch damit zusammen, dass jetzt also eben diese heroisierende oder eben, man kann auch irgendwie sagen, dramatisierende Sicht auf die NS-Zeit langsam verschwindet und viel deutlicher wird, wie viel alltäglicher das alles war. Und zum Alltag gehört dann eben auch, dass eben Historisches und ganz anderes sich mischt. Übrigens auch noch, das finde ich auch noch wichtig, wenn wir uns an diesen O-Ton erinnern, die Zeitlichkeit ist ja eigentlich unglaublich kompliziert. Es ist gleichzeitig noch der Hochzeitstag und eben, wie Sie schon sagten, Privates und Politisches durchdringen sich die ganze Zeit. Das macht das eigentlich so faszinierend, in diesen Tagebüchern zu lesen.
Und vielleicht auch, wenn man es jetzt dann historisch denkt, also wie Sie sagten, das ist der Abschied von einer dramatisierenden oder heroisierenden Geschichtsschreibung. In gewisser Weise ist es ja tatsächlich die Geschichte, diese Alltagsgeschichte, die natürlich dann ab den 1980ern, 1990ern nochmal an Schwung aufnimmt, also weil er ja tatsächlich nicht nur die großen Entscheidungen auf dem Westfeldzug, also um die geht es natürlich auch oder um sozusagen das Hörensagen, was jetzt auf der großen politischen Bühne passiert, aber ja eigentlich wie der Nationalsozialismus in sehr vielen kleinen Einzelhandlungen von einzelnen Leuten, denen man das oft auch gar nicht zwingend ganz übel nehmen kann. Also Klemperer ist ja da auch immer wahnsinnig bemüht, Leute, die sich in auch nur kleinsten Weisen distanzieren vom Totalitarismus, also Recht widerfahren zu lassen und zu sagen, ja, der hat also mir zumindest gegenüber versichert, dass er da auch nicht einverstanden ist. Also all diese kleinen Nuancen werden natürlich sehr deutlich über Klemperers Schreiben, nicht wahr?
Es ist ja auch so, dass wenn man sich vorstellt, dass unmittelbar in der Nachkriegszeit, wo also die Gesellschaft noch sehr wesentlich eine Tätergesellschaft war, da wäre es sehr schwer oder sehr vielen Leuten sicher sehr schwer geworden, das zu lesen. Das ist jetzt aus dem historischen Abstand und eben mehrerer Generationen offensichtlich sehr viel einfacher. Und dann ist es tatsächlich natürlich so, das Interessante an einer Diktatur ist nicht, das ganz große Repressive oder nicht nur dieses eben, sondern auch, dass der ganze Alltag sich verändert, dass es eben sehr viele Situationen gibt, wo Privates und Politisches anders sich mischen, als wir das normalerweise gewohnt sind. Und das lässt sich hier eben aus dieser Tagebuchform ganz besonders gut herausheben. Auch deshalb also nochmal, weil es eben dieses immer in the moment geschrieben ist. Mhm. Wir wissen noch nicht, wo sich das hinentwickelt. Also auch das, wenn wir nochmal an diese Friedrich-Kellner-Tagebücher denken, da wird sehr oft auch eben gesagt, jetzt ist es zu Ende, jetzt, das ist ja der letzte Schritt, so schlimmer kann es nicht kommen sozusagen. Also das wird eben eigentlich im Monatsrhythmus der Untergang des Dritten Reiches prognostiziert. Und da könnte man vielleicht auch sagen, dass sich diese Reserve dann irgendwann verbraucht und der Diarist deshalb dann auch irgendwann verstummt. Klemperer hat irgendwie als er dann sein Projekt hat, hat er eben auch wirklich noch eine Art und Weise, das kann man ja auch an dem Eintrag sehr schön sehen, nicht nur das zu notieren, sondern sich auch weitere Arbeitsschritte vorzustellen und das jetzt quasi alles zu verzetteln für sein LTI-Projekt. Das hält ihn ein wenig am Leben.
Und man muss ja auch sagen, also durchaus in den 40er Jahren spätestens ist das ja auch ein riskantes Unterfangen bis zu einem gewissen Grad. Die Tagebücher wurden auf losen Blättern geschrieben, die dann von seiner Frau Eva Klemperer, einer Pianistin und Organistin, an eine Bekannte weitergegeben wurden, die sie versteckt hat. Also man hat durchaus, damit ist man auch in ein Risiko gegangen. Vielleicht, weil Sie jetzt doch schon einiges über die Zeitzeugenschaft auch gesagt haben, zu diesem anderen Aspekt, der vielleicht darin auch liegt, also gerade auch in diesem Risiko, also Sie hatten es Balancierstange genannt, also das Tagebuch als so eine Art von kontinuierlicher Tätigkeit, die einen auch trägt und hält. Und das ist natürlich in einer extremen Situation wie der von Viktor Klemperer in den 1940ern, wo auch jederzeit ein bisschen unklar ist, wie es weitergeht und ob nicht doch ein Deportationsbefehl dann irgendwann mal kommt, ist das vielleicht noch mal extremer. Aber das ist ja genuin eine Funktion eines Tagebuchs, nicht nur, weil es Selbstreflexion ist oder Gelegenheit zur Distanznahme, sondern auch, weil es eine Form der Disziplinierung und der Disziplin ist, eine tägliche Tätigkeit, die einen trägt, oder?
Definitiv. Also wie schon gesagt, Tagebuch schreiben, wenn man jetzt die längere Geschichte sich anschauen würde, ist ursprünglich erstmal vor allem entweder eine buchhalterische Praxis, also Einnahmen, Ausgaben, was man so gegessen hat, wie die Verdauung läuft, oder eine spirituelle Praxis. Also in Deutschland ist es eigentlich vor allem dann der Pietismus im 18. Jahrhundert, der das Tagebuchschreiben als Art von Selbstbeobachtung durchsetzt und das wird auch so genannt, das innere Gebet sozusagen oder das schriftliche Gebet, also das sich herausnehmens aus dem Alltag und das Verdoppeln dieses Alltags. Damit hängt dann auch zusammen, denken wir nochmal an den Hochzeitstag, dass Tagebuchschreiben sehr oft einer Rhythmik unterliegt, dass man sich auch beim Schreiben erinnert, was war denn eigentlich vor einem Jahr, oder da gibt es verschiedene Techniken, auch Schrifttechniken tatsächlich, dass man sich wiederholt sozusagen, das Leben wiederholt sich ein wenig und also viele Sachen, die ganz stark mit dieser Disziplinierung zusammenhängen. Im 19. Jahrhundert, das hat man vor allem in Frankreich sehr schön erforscht, wird das dann auch aktiv für andere propagiert. Also sozusagen an der Schule werden die Schüler und Schülerinnen vor allem, das ist auch sehr interessant, das wird im 19. Jahrhundert eine spezifisch weibliche Praxis, die werden dazu angehalten, ihre Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle mit dem Tagebuch durchzuführen. Und also diese ganze Idee der tagebuchschreibenden Mädchen ist dann eigentlich eine, nicht Erfindung, aber eine Durchsetzung des 19. Jahrhunderts. Bei Klemperer kann man ja auch sehr schön sehen, also Sie hatten das erwähnt mit dem Risiko. Also eigentlich schreibt er morgens so um 3:30, bevor die Zwangsarbeit beginnt, schreibt er sein Tagebuch in den 40er Jahren, also in der wirklich härtesten Zeit, und sagt immer, das ist jetzt meine Art, noch tätig zu sein, sozusagen. Nicht einfach nur Opfer zu sein und hinzunehmen, was kommt, sondern, wenn man so will, eine gewisse Form von Widerstand. Und auch das ist ganz interessant, weil das Tagebuch hat, das hatte ich ja schon anfangs gesagt, sehr viel mit dem Leben zu tun, aber es steht natürlich auch in Konkurrenz mit ihm. Also die Zeit zum Schreiben, die habe ich ja nicht zum Leben sozusagen. Das ist also dieses permanente auch Selbstorganisieren des eigenen Lebens, indem man ein Stück davon apart stellt. Also eine genuin rituelle Tätigkeit, eine besondere Zeit und einen besonderen Raum einräumen, wo man das eigene Leben dann schriftlich verdoppelt.
Und wir haben schon darüber jetzt in verschiedener Weise gesprochen, über dieses Problem der Zeitzeugenschaft oder was ja auch ein Paradox ist, weil man sozusagen mittendrin steckt und nicht alles sehen kann oder sich auch nicht alles vorstellen kann. Aber das Tagebuch ist ja vielleicht in gewisser Weise tatsächlich so dieser Versuch, also jetzt ganz allgemein gefasst, diesem Problem, was sich zwischen den Zeitebenen stellt, zu begegnen, nämlich die Gegenwart, die ist da, sie ist hier und sie ist sinnlich und sie ist breit und sie ist bunt, aber sie ist eigentlich zu chaotisch, um sie zu verstehen, während die Vergangenheit natürlich irgendwie schön sortiert werden kann anhand der noch vorhandenen Quellen, aber es sind relativ wenige Quellen, also die Vergangenheit ist irgendwie dünn und nicht mehr prall, aber sortierter. Und das ist ja so ein Problem, was das Tagebuch dann in gewisser Weise zu überbrücken versucht, weil es die Gegenwart schon in irgendeine Form der Sortierung versucht zu bringen oder sowas könnte man vielleicht sagen.
Ja, das Problem bei der Vergangenheit ist vor allem natürlich immer, dass sie zur Gegenwart passt. Ne? Also sozusagen, es musste ja alles so kommen. Und das Tagebuch hat natürlich die großartige Fähigkeit, diese Differenz zu markieren und strukturell ehrlich zu sich zu sein. Also es gibt einen französischen Literaturwissenschaftler, Philippe Lejeune, der hat mal sehr schön gesagt, das Tagebuch ist eine antifiktionale Gattung, weil ich mir eben nicht einreden kann, dass ich das alles immer schon wusste und dass es ja genauso kommen musste, sondern dass ich gestern noch damit gerechnet habe, dass es ganz anders kommt. Und dieses, also sozusagen dieses ständige Rechnen mit dem Zufälligen, dann aber auch dieses Zufällige irgendwie wieder mit dem Notwendigen zu verbinden, das ist eigentlich die Arbeit, die da permanent stattfindet. Also, dass eben auch die leeren Tage und die kontingenten Tage nicht nur Teil des Lebens sind, sondern ganz wesentlich im Leben sind, das wird damit eigentlich bearbeitet. Und da ist natürlich das Gegenbild die Autobiografie, die man am Schluss schreibt, wo man dann sagt, naja, also mein Leben, es war ein gerader Weg und so weiter. Nee, also das Leben tritt auf der Stelle und nimmt ganz andere Wendungen.
Man könnte ja in diesem Sinne dann, aber Sie sagten eben diese Ehrlichkeit, weil das Tagebuch natürlich quasi im Moment aufgeschrieben ist und nicht wie die Autobiografie als nachträgliches Sinngebungs- oder Sinnstiftungsprojekt. Also Wilhelm Dilthey, der große Philosoph im ausgehenden 19. Jahrhundert, hat das so beschrieben, also eine Art von Sinngebung ex post. Also im Nachhinein sieht man, wo das hingelaufen ist. Das Tagebuch sieht das noch nicht, wo das hingeht, aber es schreibt es halt jedes Mal auf. Eine Frage, die ich mir dann noch gestellt habe, jetzt beim Nachdenken über die Tagebücher allgemein und auch über Viktor Klemperers Tagebücher. Er hat ja aus den Tagebüchern tatsächlich dann Dinge gemacht, eben zum Beispiel diese Exzerpte, diese sprachkritischen Sachen, diese Sprache des Dritten Reiches. Er hat aber so unendlich viel geschrieben, also Sie sagten, es ist eine Verdoppelung des Lebens, es wäre ja eine Verdreifachung des Lebens, wenn man das alles nochmal lesen müsste. Und das habe ich mich tatsächlich bei so einem exzessiven Tagebuchschreiber gefragt, also wie ist dieses Material dann überhaupt noch bewältigbar? Das würde ja dann nochmal ein Leben brauchen, um das alles sozusagen nochmal auszuwerten auf die wichtigen Stellen. Das ist doch dann auch nochmal so eine Art von Paradoxie, die da drin liegt, dass man das alles zwar aufschreibt, aber wahrscheinlich ganz oft nie mehr liest.
Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ich glaube aber, genau, und das ist recht typisch. Also es gibt viele Diaristen, die wirklich unendlich Mengen produziert haben. Und auch die Frage, ob man das dann eigentlich wieder lesen soll oder nicht und wie viel Zeit man dafür einräumen würde, spiegelt ja eigentlich schon genau dieses Problem wieder, wie viel Ordnung eigentlich im eigenen Leben herrscht und wie man das ordnen kann. Das Tagebuch zwar etwas leistet, aber mit dem Leisten auch immer eine Hypothek erzeugt. Also eben die Hypothek, dass man das jetzt eigentlich alles nochmal lesen müsste. Klemperer selber hat die Dinge aufgehoben, auch wie Sie schon sagten, für LTI daraus viel exzerpiert, das dann aber auch anders gewendet. Ich weiß nicht, ob und wie oft er es wiedergelesen hat. Also weil er ja auch nach dem Krieg weiter Tagebuch schreibt, bleibt dieser Impuls, sein eigenes Leben zu ordnen. Es wird auch immer mal wieder drin gelesen, aber welchen Ausmaß das eigentlich hatte, weiß ich nicht. Zu der Idee, wie viel Zeit man eigentlich braucht, um das wieder zu lesen. Es gibt ein anderes Projekt, das ist Walter Kempowskis Echolot-Projekt mit dem schönen Namen Ein kollektives Tagebuch, der eben veröffentlichte und unveröffentlichte Tagebücher aus der Kriegszeit gesammelt hat und dann jeweils zu Tageseinträgen zusammenkollagiert hat, die dann ungefähr 300 Seiten pro Tag sind, sodass man, also wenn man jetzt 24 Stunden lesen würde, ganz gut diese 300 Seiten durchgelesen hat. Das ist ein Buch, was in gewisser Hinsicht schon auf Unlesbarkeit konzipiert ist. Also niemand würde dieses ganze Buch lesen. Es ist aber neben eben den Klemperer-Tagebüchern auch eine der Überraschungserfolge auf dem deutschen Buchmarkt gewesen, als es erschienen ist. Und ich kann Ihnen abversprechen, wenn Sie anfangen, das zu lesen, das hat auch einen absoluten Suchtfaktor. Weil, und das ist eben bei Klemperer ja dann auch ähnlich, weil wir eben hier das Gefühl haben, sehr nah an dem Leben und diesem Tag dran zu sein. Und also das hat sogar ein bestimmtes Moment von Spannung, aber natürlich eine viel unheimlichere Spannung, weil wir ja auch immer schon wissen, wir sind da in keinem heimlichen und gemütlichen Kontext sozusagen. Das wäre auch noch eine interessante Frage bei Klemperer. Sie hatten das ja schon erwähnt. Es werden auch sehr viele andere Leute, was die Leute sagen, wie die so sprechen. Das ist auch charakteristisch für Klemperer. Also er redet eigentlich in den frühen Tagebüchern redet er mehr über sich selbst und diese Intrigengeschichten. Aber irgendwann ist es auch klar, dass dieses direkt über sich selbst zu sprechen sehr angstbesetzt ist, weil es ganz klar ist, er hat natürlich ganz zu Recht Todesangst. Und auch deshalb ist es sozusagen ein Umweg, was sehen eigentlich andere so, was machen eigentlich andere so. Das ist eigentlich Teil davon. Und das ist dann auch etwas, was diese Tagebücher ganz besonders interessant machen, dass es zwar wie in jedem Tagebuch auch so eine narzisstische Selbstbespiegelung gibt, aber auch oft gerade über etwas schreiben, weil diese Selbstbespiegelung zu angstbesetzt wäre.
Sind Tagebücher eigentlich auf Leser ausgerichtet? Also ist bei Klemperer irgendein Hinweis darauf, dass er sich wünscht oder vorstellt, dass es mal gelesen wird in Gänze?
Ja, also was Sie schon erwähnten, die Überlieferungspraxis, diese Blätter woanders hinzuschmuggeln, das wird schon auch immer mal, vielleicht liest das hier jemand, wenn das jemand liest. Mhm. Ich glaube, das ist in jedem Tagebuch ein ganz wichtiger, aber natürlich auch unglaublich heikler Punkt, weil es droht, die Eitelkeit und eben der Narzissmus da zu sein. Aber jede, der die schreibt, denkt irgendwie an ein Lesen, Wiederlesen, Weiterlesen. Es gibt bei Klemperer auch den Fall, und zwar ist das am Ende von LTI, also wo es über diese Sprache geht, da wird gesagt, okay, was ist eigentlich der Sinn dieses Buches? Der Sinn dieses Buches ist, diese Sprache jetzt zu vergessen. Sozusagen, wir müssen diese Sprache loswerden, diese NS-Sprache. Am Anfang des Buches wird darüber gesprochen, was für ein schreckliches Wort entnazifizieren sei. Aber eigentlich soll das passieren. Und am Schluss von LTI gibt es dann ein großartiges, aber auch erschreckendes Bild. Es geht darum, wie werden wir diese Sprache nun los? Juden, gläubige Juden, zu denen Klemperer sich ja nicht zählt, gläubige Juden würden Essgeräte, die unrein geworden sind, in der Erde vergraben, um sie zu reinigen. Und wir sollten doch jetzt die Sprache des Nationalsozialismus in ein Massengrab legen, damit die deutsche Sprache wieder gereinigt wird. Das wäre sozusagen Aufschreiben, um zu vergessen. Aber man sieht schon an der Monstrosität dieses Bildes, dass das ein ganz gewagtes und heikles Unternehmen ist, weil natürlich Vergessen und Erinnern da immer zusammenhängt.
Ein heikles, aber auch ein paradoxes Unterfangen, etwas aufzuschreiben, um es zu vergessen. Über Viktor Klemperer, übers Tagebuchschreiben und über die Zeitzeugenschaft habe ich gesprochen mit dem Germanisten Daniel Weidner. Herr Weidner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ich danke.
Und wenn Sie jetzt Lust auf mehr Tagebuch haben, Daniel Weidner hat ein sehr schönes Projekt über chronistisches Schreiben und da gibt es auch einen Blog, der in unterhaltsamer und vielfältiger Weise solche Textformen vorstellt, von der mittelalterlichen Chronik bis zum Twitter-Tagebuch. Den Blog finden Sie unter chronistik.germanistik.uni-halle.de. Und unbedingt möchte ich an dieser Stelle auch nochmals auf die fantastische 12-teilige Reihe hinweisen, die wir diesen Sommer senden. Viktor Klemperers Tagebücher von 1918 bis 1959, fürs Radio bearbeitet von Klaus Schlesinger, gelesen vom Schauspieler Udo Samel. Eine Produktion von Deutschlandradio Berlin aus den Jahren 1996 bis 1999. Und für unsere jetzige Neuveröffentlichung wird das jeweils eingeleitet von der Historikerin und Journalistin Leonie Schöler. Sie können diese Tagebücher immer mittwochs um 22 Uhr bei uns im Deutschlandfunk Kultur hören und natürlich in unserer Deutschlandfunk-App finden.